SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit diesen Themen bis 12:30. Zahlen, Varianten und die Debatte um einen Lockdown. Corona spielt uns übel mit. Patienten, Ärzte und die überfüllten Intensivstationen. Krankenhäuser bereiten sich auf die sogenannte Triage vor. Und Ministerposten, der Koalitionsvertrag und die Grünen. Ärger an der grünen Basis. Das Ende der Woche hat, was die Pandemie betrifft, leider nichts von Entspannung. Die Zahlen steigen, es gibt beunruhigende Neuigkeiten über eine neue Variante des Virus und die Zeichen mehren sich, dass wir ohne einen Lockdown nicht gut durch den Winter kommen werden. Am Vormittag hat der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn die Lage so geschildert.
Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie. Die Zahl der Kontakte muss runter. Deutlich runter. Es nützt alles nichts.
Und dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, war eine gewisse Verzweiflung durchaus anzuhören.
Wie viele Menschen müssen denn noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen und die Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten? Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler heute Vormittag. Unterdessen bereiten sich die Krankenhäuser in Deutschland auf die sogenannte Triage vor. Der Begriff gehört ursprünglich nicht ins zivile Vokabular, denn das Ganze gewann erstmals in den napoleonischen Kriegen im 18. Jahrhundert an Bedeutung und damit gemeint, ist erstmal nicht viel anderes als Sichtung. In der heutigen Intensivmedizin wird die Triage angewendet, zum Beispiel bei Unglücken, bei denen es zu viele Verletzte gibt, um sie alle gleichzeitig zu behandeln. Das wird dann quasi in Gruppen aufgeteilt, Menschen, die keiner Behandlung bedürfen, Patienten, die keine Behandlung bekommen, weil sie sterben werden und Patienten, die versorgt werden müssen und auch davon profitieren. Darüber spreche ich mit Dr. Uwe Janssens von der Intensivmedizinervereinigung DIVI. Weltärztepräsident Montgomery hat gesagt, Krankenhäuser bereiteten sich auf die Triage vor. Was heißt das konkret? Welche Vorbereitungen sind da zu treffen?
Was ist da zu treffen? Sie haben das ja in der Anmoderation schon erwähnt. Im Gegensatz zum Schlachtfeld oder zu Massenunfällen mit vielen, vielen Toten und Verletzten, haben wir jetzt eine Situation, die ja eigentlich vorausschauend so eingetreten ist, wie wir das immer vorhergesagt haben. Wir wissen, dass wir zwar viele akut schwer erkrankte Covid-19-Patienten haben, wir wussten aber, dass die auf uns zukommen und auf zukommen werden. Und parallel haben wir das Alltagsgeschäft, das heißt, wir haben akut schwer erkrankte Patienten mit Herzinfarkt, Lungenentzündung, schwerer Schlaganfällen, die wir auch akut behandeln müssen. Und die stehen jetzt quasi neben den Patienten mit akuter, schwerer Covid-19-Erkrankung und quasi konkurrieren eventuell um einen Behandlungsplatz in der Notaufnahme und auf der Intensivstation. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir das noch irgendwie handeln können, aber die Berichte haben sich ja gemehrt aus Süden, Bayern, aber auch aus Sachsen, Thüringen, dass Krankenhäuser mit ihrem Latein am Ende sind, weil sie keine Kapazität mehr haben, sprich kein Intensivbehandlungsplatz, keine Beatmungsmaschine oder Ähnliches, um die Patienten zu versorgen. Und dann in dieser Situation müssten wir, wenn nicht andere Maßnahmen greifen würde, Verlegung in andere Regionen, überregional, in andere Bundesländer, dann müssten wir uns die Frage tatsächlich stellen, dass wir Patienten sichten und genau überlegen, welcher Patient tatsächlich eine sehr geringe Chance hat, ein akutes, schweres Krankheitsbild zu überleben und dann überlegen, ob wir die Ressource, die wir nur beschränkt haben, anderen Patienten mit einer sehr hohen Überlebenswahrscheinlichkeit zur Verfügung stellen. Am Ende gilt es darum, möglichst viele Menschenleben in einer sehr tragischen Situation zu retten.
Das bedeutet ja enorme Entscheidungen, enorm schwierige Entscheidungen für das Personal. Das wird dadurch vermutlich zusätzlich belastet. Wer kümmert sich denn um die psychische Belastung des Personals im Moment?
Ja, so gut wie keiner. Es gibt einige Kliniken in Deutschland, die haben schon Konzepte aufgestellt und haben auch Psychologinnen und Psychologen vor Ort, die tatsächlich das stark belastete Personal unterstützen und auch die psychische Belastung, unter denen sie arbeiten, ihnen tatsächlich etwas wegzunehmen. Aber in der Tat, das ist ein Thema, was völlig hinten überfällt. Alle gehen davon aus, dass die Helfenden da auf den Intensivstationen, die Pflegekräfte und die Ärzte das einfach so machen. Nein, es ist eine enorme Belastung. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, solche Entscheidungen zu treffen und bisher haben wir sie nicht treffen müssen. Das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, würde uns alle vor erhebliche Herausforderungen stellen. Selbst ich mit langjähriger Berufserfahrung mit schwerkranken, kritisch kranken Patienten hätte da wirklich enorm mit zu kämpfen, würde aber mit meinem Team zusammen tatsächlich solche Entscheidungen treffen können. Welche langfristigen Auswirkungen das auf unsere psychische Gesundheit hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir haben in Deutschland eine Situation, die vermeidbar gewesen wäre. Wir haben jetzt wochenlang der Untätigkeit gesehen und dass diese Untätigkeit ist, in der Konsequenz mündet die jetzt quasi darin, dass wir am Ende jetzt vor die Frage gestellt werden von Ihnen zum Beispiel, auch von den Medien, ja, müsst ihr jetzt Triage machen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, das ist aus meiner Sicht verhinderbar. Ob es jetzt noch verhinderbar ist für die nächsten Wochen, kann ich nicht sagen. Wir haben in Kürze den Zenit von Anfang des Jahres überschritten. Dann sind wir bei 6.000, vielleicht sogar 7.000 Covid-19-Patienten. Und das ist natürlich dann eine Grenze, die nicht mehr zu handeln ist. Und ich glaube, das sind dann Entscheidungen, die werden schwierig werden. Aber wir werden das schaffen, weil wir haben klare, differenzierte Handlungsanweisungen. Und ich glaube, die Bevölkerung kann darauf vertrauen, dass wir in den Behandlungsteams sehr gute, ausgewogene Entscheidungen treffen, falls es mal dahin kommt, aber immer auch unter Einbeziehung aller Beteiligten, inklusive natürlich der Angehörigen. Das ist an dieser Stelle mir besonders wichtig zu betonen.
Sie haben gesagt, es wäre vermeidbar gewesen. Man hört aus Ihrer Stimme subkutan den Zorn heraus auf die Politik. Was hätte man denn machen müssen, damit es nicht so weit kommt?
Ja, die Maßnahmen, die man hätte treffen können, sind ja alle schon aufgezählt worden von Ihnen tagtäglich in der Presse. Dem kann man fast nichts hinzufügen. Klare, entschlossene Handlungsweise, nicht vor sich hin überlegen, wirklich mal Entscheidungen zu treffen und zwar wirklich ad hoc. Das muss schnell passieren. Wissen Sie, wir in der Medizin haben doch das gleiche Problem. Wir haben einen schwerkranken Patienten vor uns. Und wenn ich an dem Bett dieses schwerkranken Patienten, nennen wir ihn jetzt mal Deutschland, stehe und nachdenke mit 16 anderen Ärzten und zu keiner Entscheidung komme, diese Entscheidung nicht fällt und keine Behandlung einleite, wird der Patient versterben oder schlimmen Schaden erleiden. Und genau diese Situation haben wir doch. Das muss man jetzt nicht mehr schönreden. Man kann die Politik an der Stelle nur auffordern, endlich klar zu handeln, schnelle Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidung nicht vor dem Hintergrund von Koalitionsverhandlungen etc. aufschieben. Wir brauchen jetzt eine klare Leitlinie, damit die Bevölkerung abgesichert ist und auch wir nicht unter den Druck gesetzt werden, hier am Ende solche katastrophal schwierigen, tragischen Entscheidungen treffen zu müssen.
Im Moment wird wieder über einen harten Lockdown gesprochen in der Politik. Es gibt Experten, die Zahlen hochgerechnet haben und sagen, etwas anderes wird nicht helfen. Sehen Sie das auch so?
Wenn man im Moment die Zahlen sieht, kann man ganz klar sagen, die Impfkampagne, wie auch immer sie laufen wird, wird uns jetzt nichts helfen. Diese Effekte einer Impfkampagne werden uns vielleicht im Frühjahr erreichen und es ist zu hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr etwas geschlossener das Problem lösen, indem wir tatsächlich die Impfung vorantreiben. Jetzt in der Tat, wenn das so weitergeht mit 70.000, 80.000 Neuinfektionen pro Tag, wird über Kontaktbeschränkungen, da muss man klar drüber reden. Und da muss man dann noch Entscheidungen treffen. Das muss jetzt eine politische Entscheidung sein. Und wenn Herr Lindner und die Kollegen immer wieder betont haben, dass das gegen die Grundrechte des Menschen geht, sage ich an der Stelle und halte Herrn Lindner auch entgegen und den anderen, die solche Entscheidungen treffen. Es gibt auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und wenn wir das so weiterlaufen lassen und die Infektion sich ausbreitet, schaden wir mit der Infektionsausbreitung und der nicht der Unterbrechung der Infektionen anderen Menschen, die dann unter Umständen zu Tode kommen. Und alle Zahlen der Welt zeigen doch eindeutig, dass Lockdowns extrem in der Lage gewesen sind, die Infektionsketten nach unten zu fahren. Aber das sind politische Entscheidungen. Wir, die Epidemiologen, Virologen und vielleicht auch Intensivmediziner, können da nur darauf hinweisen, die Entscheidung nachher trifft die Politik und sie muss sie treffen. Und ich hoffe, sie trifft eine gute Entscheidung.
Uwe Janssens von der Intensivmedizinervereinigung DIVI. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, gibt es jetzt zu allem Überfluss auch noch eine neue Variante des Coronavirus. Noch hat sie keinen griechischen Namen. Forscher in Südafrika haben sie identifiziert und was sie sagen, klingt nicht beruhigend. Jana Gent berichtet.
Sie ist Grund zur Sorge. Die neue Variante B.1.1.529. Diese Nummer vergab das Südafrikanische Institut für ansteckende Krankheiten. Richard Lessels vom Genomforschungsinstitut CRISP ist einer der Wissenschaftler, die das Virus identifiziert haben. Wir sehen eine große Zahl von Mutationen entlang aller Proteine von diesem Virus. Einige davon sind uns vertraut, aber viele kennen wir nicht. Sie sind Grund zur Sorge, dass das Virus ansteckender ist, dass es leichter von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es könnte auch andere Teile des Immunsystems strapazieren, nicht nur Antikörper neutralisieren. Noch ist es ein sehr frühes Stadium der Forschung. Monatelang waren in Südafrika die Infektionszahlen auf sehr niedrigem Niveau gewesen. Vor gut einer Woche schnellten die positiven Tests aber in die Höhe. Erst in Pretoria, nun auch in Johannesburg und in der Metropolregion Ekurhuleni. Weil das so auffällig war, haben sich Genomforscher landesweit dahinter geklemmt. Tullio de Oliveira, der Chef vom Genomforschungsinstitut CRISP, ordnet das so ein. Nur weil wir hier und sehr schnell diese Variante identifiziert haben, heißt das nicht, dass diese Variante aus Südafrika stammt. Sie wurde hier nur entdeckt. Dieser Virenstamm mit all seinen Mutationen ist aber Grund zur Sorge, dass er sich schnell ausbreitet. Das neue Virus könnte womöglich ansteckender sein als die Delta-Variante, die in Europa grassiert und auch die dritte Covid-Welle in Südafrika beherrscht hatte. Delta ist in den vergangenen Tagen in der Provinz Gauteng, in der die Städte Pretoria und Johannesburg liegen, aber gar nicht mehr nachgewiesen worden. Ausschließlich die neue Variante wurde gefunden. Die Nachrichten gestern kamen überraschend, auch für Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla. Es bestätigt erneut die Tatsache, dass dieser unsichtbare Feind sehr unvorhersehbar ist. In Südafrika gelten strenge Hygieneregeln. Die Forscher betonten, diese würden auch gegen die neue Variante wirken. Dennoch steht die Weihnachtszeit bevor und internationale Touristen, auch aus Deutschland, haben wieder Reisen nach Südafrika gebucht. Großbritannien reagierte prompt und schränkt ab heute den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika ein. Es wird erwartet, dass die Weltgesundheitsorganisation der neuen Variante im Laufe des Tages einen griechischen Namen gibt.
Es gibt nichts Gutes über die Pandemie zu berichten, außer vielleicht, dass sich aufgrund der Lage die politischen Streitigkeiten in Grenzen halten, weil allen der Ernst der Lage bewusst ist. Die Ampelkoalition hat ihren Vertrag, der mutmaßliche Kanzler wartet auf seine Wahl nächste Woche. Und sein Kabinett steht auch fast. Allerdings haben die Grünen sich ein bisschen schwer getan, denn sie sind im Verzug mit ihrer Zeitplanung. Die Urabstimmung über den Koalitionsvertrag findet erst heute statt. Grund sind Unstimmigkeiten über die Verteilung der Ministerposten. Anton Hofreiter hat gegen Cem Özdemir sozusagen verloren. Man könnte auch sagen, der alte Flügelkampf bei den Grünen bricht wieder auf. Der ehemalige Umweltminister der Grünen, Jürgen Trittin, hat das allerdings heute Morgen im Deutschlandfunk gelassen gesehen.
Wir haben eine Mannschaft benannt. In dieser Mannschaft spiegeln sich unterschiedliche Strömungen der Partei, unterschiedliche Kompetenzen entsprechend wieder. Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Team.
Darüber spreche ich mit Ursula Münch. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Jürgen Trittin klingt ja, als hätte es bei den Grünen eigentlich nie Streit gegeben. Wie sehen Sie das? Ist das so oder hat der Kampf um die Flügel bei den Grünen, also zwischen Fundis und Realos, wieder begonnen?
Das scheint so. Also da hat es ganz offensichtlich erheblichen Zoff gegeben, erheblichen Ärger zwischen den beiden Flügeln. Da ist jetzt Cem Özdemir und damit die Realos durchaus siegreich hervorgegangen. Aber damit ist das Thema nicht beendet. Also man kann schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht nur um Personalfragen in Zukunft gehen wird, sondern da kann man befürchten, dass das in Zukunft dann auch so um grundsätzliche Haltungen in der neuen Ampelregierung gehen wird.
Wie schätzen Sie denn generell die Stimmung bei der grünen Basis ein? Da war der Ärger ja groß, dass das Verkehrsministerium an die FDP ging zum Beispiel.
Ja, auch da würde ich sagen, natürlich gibt es auch an der Basis unterschiedliche Flügel, wobei da der fundamentalistische Flügel ein bisschen stärker ist als in der Parteiführung. Also an der Basis wünscht man sich mehr, ja, mehr Steiles und mehr Voranschreitendes und mehr im Grunde dann auch wirklich hundertprozentiges ohne die Zugeständnisse. Da scheint die Verärgerung relativ groß zu sein. Nichtsdestotrotz, die Leute wollen natürlich auch regieren. Auch die grüne Basis weiß, dass man in einer Dreierkoalition nicht alles durchsetzen kann. Aber da wird sicherlich auch einige Gegenstimmen geben, gegen dieses Personaltableau und gegen den Koalitionsvertrag, den die Grünen ja miteinander verbunden haben bei dieser Urabstimmung, die dann jetzt anfängt.
Wenn man über die grüne Basis spricht, also über die grüne Basis, spricht man ja über ganz unterschiedliche Basen. Im Prinzip schon immer waren die Baden-Württemberger zum Beispiel anders drauf als die Hessen. Spielt das noch eine Rolle heutzutage?
Also das ist natürlich von außen schwer zu durchblicken, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt natürlich auch wieder neu mobilisiert wird. Also bei den Grünen ist vieles im Grunde ja auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden, weil man gewusst hat, dass im Wahlkampf alles angesagt ist, nur nicht streiten. Und da hat man sich zurückgehalten, aber da brodelt es natürlich und dann brodelt es im einen Landesverband ein bisschen stärker als im anderen. Also das könnte jetzt schon auch alles wieder, auch diese unterschiedlichen Positionierungen der Landesverbände jetzt schon auch wieder ein bisschen deutlicher hochkommen. Und dann haben wir natürlich auch ja auch einen Führungswechsel bei den Grünen, dadurch, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck jetzt eben in die Bundesregierung gehen als Ministerin, als Minister, müssen die ja auch ihren Parteivorsitzposten räumen.
Jetzt ist Anton Hofreiter ja zwar ein Linker, aber eigentlich auch kein Fundi mehr. Ging es bei der Vergabe des Ministerpostens an Cem Özdemir also eigentlich vielleicht auch ein bisschen um was anderes, zum Beispiel um die Frage der Diversität, oder andersrum gefragt, hatte Anton Hofreiter einfach Pech, dass er keinen Migrationshintergrund vorweisen konnte?
Das kann man so sagen. Also er hatte dann eben nur den bayerischen Migrationshintergrund, aber das zählt dann in Berlin dann doch nicht. Ja, also tatsächlich, er ist im Grunde damit Opfer geworden, in Anführungszeichen auch dieser Quotierungsregelungen bei den Grünen, die ja auch durchaus sinnhaft sind bei einer Partei, die sich das ja von vornherein seit ihrer Gründung auf die Fahnen geschrieben hat, nicht nur auf die Frauen stärker zu achten, sondern eben auch auf Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte. Also da ist Hofreiter ein bisschen Opfer geworden. Also man hätte ansonsten niemanden mit dem sogenannten Migrationshintergrund im Kabinett gehabt. Und man hört, ich kann das natürlich nicht bestätigen, ich war nicht dabei, man hört aber auch, dass Hofreiter jetzt nicht der allerbegnadetste Verhandler bei den Koalitionsgesprächen war. Er hat ja diese Arbeitsgruppe Verkehr geleitet und da hört man, dass er sich da zumindest keine allzu großen Meriten erworben hat.
Sie hatten es schon eingangs erwähnt, es brodelt ein bisschen bei den Grünen. Wenn man das Ganze jetzt perspektivisch nochmal betrachtet, wie viel Spaltungspotenzial steckt denn in den Grünen noch? Wie groß ist die Gefahr, dass die Basis sich querstellt und auf lange Sicht dem Vorstand Schwierigkeiten bereitet?
Also das sollte man sicherlich nie unterschätzen. Das sollte man weder bei den Grünen unterschätzen noch bei der SPD, dass es da viele eigenständige Geister gibt, dass man zwar regieren will, weil man natürlich weiß, Opposition ist Mist, dass man aber sehr unterschiedliche Vorstellungen über das Regieren hat. Also das ist eine ganz wichtige, im Grunde ja auch schon ein Qualifikationsprofil an die künftigen Parteivorsitzenden, das dann im Grunde auch einzubinden und einen guten Kontakt einerseits zur Fraktion im Bundestag herzustellen, aber natürlich auch ins Kabinett hinein. Das wird eine schwierige Aufgabe, das alles nicht zu unterdrücken. Das kann man nicht bei solch einer Partei mit dieser starken Basis, aber trotzdem es zu integrieren.
Professor Ursula Münch, sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. 4 Monate liegt sie nun zurück, die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Milliardenschäden, die damals entstanden, die hätte natürlich niemand verhindern können, aber vielleicht doch die mehr als 180 Toten, die zu beklagen waren, wenn denn rechtzeitig gewarnt worden wäre. Um dafür künftig besser gerüstet zu sein, hat der Bundesrat am Vormittag der Einführung des sogenannten Cell Broadcast zugestimmt. Was hinter dieser Technologie steckt, was sie kann und wozu sie genutzt werden soll, fasst Berlin-Korrespondent Christopher Jähner zusammen.
Das Cell Broadcasting macht sich die Struktur des Mobilfunknetzes zunutze. Das ist in einzelne Zellen aufgeteilt. Grob gesagt ist eine Zelle das, was ein Sendeturm mit seinem Signal abdecken kann. Normalerweise werden Nachrichten gezielt an einzelne Empfänger geschickt. Mit Cell Broadcasting kann man einfach alle Mobilfunkteilnehmer erreichen, die sich gerade in einer bestimmten Zelle aufhalten, unabhängig davon, wo sie sonst wohnen. Also es ist kein Datenabgleich nötig. Die Warnung kommt da an, wo sie hin soll. Wenn man also beispielsweise weiß, dass bestimmte Gebiete überflutet sind oder bald überflutet werden, kann man alle dort per Nachricht warnen. Cell Broadcasting ist an sich keine neue Technik. Sie ist schon seit den 90er Jahren verfügbar. In Japan wird sie für Erdbebenwarnungen eingesetzt und auch die USA oder Kanada arbeiten damit. Der Vorteil: praktisch alle Smartphones und auch ältere Geräte können damit umgehen. Man muss sich keine App installieren, wie das beispielsweise bei den Systemen Katwarn oder Nina der Fall ist. Und solange eine Warnung gültig ist, bekommen sie auch alle, die nachträglich sich neu in die Zelle einbuchen. Und die Technik funktioniert auch dann noch, wenn der Netzempfang schwach ist und Internet schon fast gar nicht mehr funktioniert. Der Nachteil, der Strom darf nicht ausfallen, so wie es teilweise bei der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert ist. Deshalb ist wichtig, Cell Broadcasting soll eine Ergänzung sein zu anderen Systemen, also zu den klassischen Sirenen, Apps oder Durchsagen im Radio. Das Ziel, möglichst alle zu erreichen, egal ob sie gerade schlafen, Kopfhörer aufhaben oder in ein Spiel auf dem Handy vertieft sind. Bis das System aber an den Start geht, könnten noch ein paar Monate vergehen.
Christopher Jänert berichtete. Innenpolitisch geht vieles durcheinander im Moment. Wie gut, dass die Briten wenigstens außenpolitisch für Kontinuität sorgen. Mit der ihnen eigenen Stiff Upper Lip haben sie kurzerhand Nein Danke zu einem Treffen mit Frankreichs Innenminister Darmanin gesagt und verhindern damit vermutlich erfolgreich, dass eine Lösung gefunden wird im Konflikt um die Flüchtlingsbewegungen über den Ärmelkanal, wo gestern ja vor der Küste von Calais 27 Migrantinnen und Migranten mit ihrem Boot gekentert und ertrunken sind. Die Reaktion aus Paris auf die Absage der Briten hat nicht auf sich warten lassen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Brief als unwürdig und den Vorschlag, Frankreich solle die Geflüchteten aus Großbritannien zurücknehmen, als völlig deplatziert. Am Rande eines Besuchs in Rom erklärte Macron, er habe in den vergangenen Tagen ernsthafte Gespräche mit Boris Johnson geführt. Nun sei er mehr als überrascht über diese Art der Kommunikation.
Und kommuniziert nicht.
Eine solch ernste Angelegenheit kann zwischen zwei Staats- und Regierungschefs nicht öffentlich und schon gar nicht per Tweet diskutiert werden. Es geht darum, tragbare Lösungen in seriösen Gesprächen zu finden. Und deswegen trifft Innenminister Darmanin am Sonntag seine europäischen Kollegen und Vertreter der EU. Und dann werden wir mit den Briten sprechen, sofern sie zu einer ernsthaften Zusammenarbeit bereit sein sollten. Das für Sonntag geplante Krisentreffen in Calais mit Ministern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Vertretern der EU-Kommission wird wohl ohne britische Beteiligung stattfinden. London allerdings fordert, dass Innenministerin Patel doch wieder zu dem Treffen eingeladen wird. Bereits kurz nach dem dramatischen Flüchtlingsunglück im Ärmelkanal mit 27 Toten hatte Frankreichs Präsident Macron den britischen Premierminister Johnson davor gewarnt, die Situation politisch zu instrumentalisieren. Die seit Jahren währenden Spannungen zwischen Paris und London wegen der Flüchtlingssituation sind durch das Unglück weiter hochgekocht. Großbritannien wirft Frankreich schon lange vor, nicht genug zu tun, um Überfahrten zu verhindern und Schleppernetzwerke zu zerschlagen. Frankreich hingegen erklärt, es tue alles, was in seiner Macht stünde und verlangt vor allem mehr finanzielle Unterstützung von den Briten. Sabine Wachs, Paris.
12:27 Uhr. Es ist ein wirklich schwieriger, wenn nicht sogar schwarzer Freitag für die Börsen. Der DAX ist im frühen Handel so stark eingebrochen wie seit seinem Crash im März 2020 nicht mehr. Zeitweise -4%. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn. Den Herbst über schien es ja lange Zeit geradezu, als wäre der Aktienmarkt sozusagen immun gegen die schlechten Corona-Nachrichten. Warum jetzt also dieser Umschwung?
Also dahinter steckt diese neue Corona-Variante aus Südafrika. Die Sorge ist, dass sie eben ansteckender ist als die aktuelle Delta-Variante und resistenter gegen die Impfstoffe. Das ist eben noch nicht sicher. Und genau das, diese Unsicherheit, führt an der Börse dazu, dass Anleger verkaufen. Dazu kommen dann ja die Warnungen vor einer eben nie dagewesenen Situation durch die aktuelle Variante hier und die Angst vor einem neuen Lockdown mit allen wirtschaftlichen Folgen. Ja, und die wirtschaftlichen Folgen der Südafrika-Variante, wenn sie sich als so gefährlich herausstellt, die wären gewaltig und zwar global. Würde dann vielleicht auch der internationale Flugverkehr eingestellt? Das ist eine Frage, die sich da stellt.
Das würde dann die Luftfahrtbranche ja erheblich treffen. Macht sich diese Sorge denn schon an den Kursen bemerkbar?
Ja, ganz deutlich. Luftfahrt- und Tourismuswerte müssen heftige Verluste verkraften. Lufthansa-Aktien im MDAX zeitweise 16% im Minus. Die Lufthansa steuert auf den größten Tagesverlust seit 30 Jahren zu damit. Für den Flugzeugbauer Airbus ging es um die 9% bergab im DAX. Ähnlich bei den Papieren des Triebwerkherstellers MTU. Deutliche Verluste auch bei TUI oder Fraport. Auf der anderen Seite greifen Anleger aber bei Unternehmen zu, die von einem neuen Lockdown profitieren könnten. Beispielsweise HelloFresh oder auch der Laborausrüster Sartorius, Onlinehändler Zalando. Und Gold als krisensicherer Hafen sozusagen ist gefragt.
Wie sieht's mit dem DAX aus heute?
Ja, der ist, das ist sehr schwer zu sagen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Er hat sich wieder ein bisschen gefangen, seine Verluste etwas abgebaut zum Mittag hin. Die Stimmung ist aufgekratzt und ich würde sagen, da müssen wir jetzt einfach sehen, wie die Pandemiebekämpfung sich entwickelt, wie gut das in den Griff zu bekommen ist und wie diese neue Südafrika-Variante, wie gefährlich die dann wirklich am Ende ist, um zu sehen, ob die Märkte sich dann nochmal fangen sozusagen. Der DAX jetzt im Moment bei knapp 15.500 Punkten. Das ist ein Minus von 2,5%.
Katharina Fortenbacher-Jahn war das in SWR 2 aktuell am Mittag.